Jesus ist gerade dabei, uns zu zeigen, wie wir leben sollen als seine Jünger. Und wir haben gelernt, worauf es ihm ankommt. Es kommt auf unser Herz an, auf unseren Charakter, auf das, was wir wirklich sind. Und das ist vielleicht ein guter Abschnitt, in dem wir sind jetzt am Ende dieses Jahres und wo wir in das neue Jahr hineinschauen. Diese Zeit, wo Menschen Vorsätze fassen, die sie meistens eh nie halten. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns für 2002 vornehmen. Nicht so sehr Vorsätze, was wir tun wollen und nicht tun wollen. Nicht so sehr vorzunehmen, das Richtige zu tun, sondern vielleicht mehr zu dem Menschen zu werden, wie Gott uns haben will. Unser Ziel ist nicht äußere Gerechtigkeit, sondern innere Gerechtigkeit. Und nicht so sehr heilig zu leben, als heilig zu sein oder heil zu sein. Dieses reine, ungeteilte Herz zu haben im nächsten Jahr. Jesus zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Sinn oder ganzem Verstand. Lass das unseren Fokus sein, unsere Aufmerksamkeit darauf sein. Nicht auf Äußerlichkeiten, auf die Dinge, die die Menschen sehen können, sondern auf das, was nur Gott sieht. Unser Herz und unsere Beziehung mit ihm. Und wenn wir diese inneren Dinge in Ordnung haben, die verborgenen Dinge, die Wurzeln sozusagen, dann werden all die anderen Dinge aus unserem Leben ganz natürlich hervorwachsen. Die äußeren Dinge, die Früchte, die guten Werke. Gott will nicht, dass wir Pharisäer sind, die nach außen hin religiöse Menschen sind, sondern er will, dass wir mehr Jesus-Freaks sind. Menschen, die verliebt sind in Jesus, die ihn wirklich lieben von ganzem Herzen und die Feuer für ihn haben, die Leidenschaft für ihn haben. Wahre Gerechtigkeit, hat Jesus uns gelehrt, ist nicht äußere Religiosität, sondern ist Herzensgerechtigkeit, ist was von innen kommt. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Und er hat uns letzte Woche gezeigt, dass unser Maßstab nicht andere Menschen sind, sondern der Vater selbst. Im Vers 48 im Kapitel 5 hat er gesagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir wissen natürlich, in uns selbst werden wir das nie werden, ohne Gottes Hilfe. Wir brauchen Jesus, wir brauchen sein Werk am Kreuz, seine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die wir von der Position her haben, dass wir gerecht sind vor dem Vater, bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Aber Gott möchte auch, dass wir in enger Beziehung mit ihm ähnlicher werden, auch in unserem praktischen Leben, dem Vater ähnlicher werden. Jesus hat im Kapitel 5 sechs Lehren, sechs Irrtümer der Pharisäer korrigiert. Und vor allem Dinge, die sie gesagt haben, die sie gelehrt haben. Heute im Kapitel 6, im ersten Teil zumindest, wird Jesus drei Bereiche korrigieren, was sie vorgelebt haben. Ihren Gottesdienst, ihre Spiritualität. Und wir werden wieder zuerst dieses allgemeine Prinzip sehen, im Vers 1, und dann wird der Herr uns drei praktische Bereiche geben, Bereiche von Gebet, von Fasten, von Geben. Und wieder wird Jesus zuerst das falsche Vorbild der Pharisäer und Schriftgelehrten korrigieren, und dann wird er sagen, ihr aber, und er wird uns sagen, wie wir als seine Jünger leben sollen. Es wird auch auffallen, bei jedem dieser Dinge, bei jedem dieser drei Dinge sagt er, falls ihr, oder er sagt, bei keinem, falls ihr das und das tut, sondern er sagt, wenn ihr das und das tut. Die Annahme ist, als Jünger Jesu werden wir diese Dinge tun. Die Frage ist nicht, ob wir sie tun, sondern wie wir sie tun. Springende Punkt ist wieder nicht, dass wir sie tun, sondern warum wir sie tun. Das ist unsere Motivation. Vers 1, zuerst das allgemeine Prinzip. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Normalerweise sollen wir die Dinge, die wir tun, vor allem für den Herrn tun. Wir sollen sie tun, weil wir Jesus lieben. Es ist Teil unserer Liebesbeziehung mit ihm. Auch diese drei Bereiche von Geben und Gebet und Fasten. Gott hat uns so reich beschenkt. Er hat uns so viel gegeben. Und deswegen wollen wir anderen Menschen geben. Und wir wollen seine Werkzeuge sein. Wir haben dieses wunderbare Vorrecht, dass wir Zutritt haben, dass wir Beziehung haben können mit Gott. Und deswegen wollen wir das nutzen und wir wollen zu ihm kommen und mit ihm reden und die Gemeinschaft mit ihm genießen. Und manchmal werden wir so eingenommen sein von Gott, dass wir vergessen zu essen oder vielleicht auch freiwillig darauf verzichten, um mehr Zeit mit ihm verbringen zu können und um seinen Willen zu suchen. Oder vielleicht manchmal auch, um unser Fleisch in Unterordnung zu halten, damit wir ihm ähnlicher werden. All diese Dinge kommen aus der Beziehung mit ihm, aus Liebe für ihn. Es sind alles sehr persönliche Dinge, intime Dinge. Es ist ein Teil meiner persönlichen Beziehung mit Jesu, ein Teil meiner Anbetung von ihm und meines Gottesdienstes für ihn. Das Problem ist, ich kann all diese Dinge auch aus falschen Motivationen heraus tun. Ich kann diese Dinge sozusagen prostituieren. So wie eine Frau diese intimen Dinge, die in die Beziehung mit ihrem Ehemann gehören, hinaus auf die Straße tragt und prostituieren kann. So können auch wir unsere Anbetung, unseren Gottesdienst prostituieren, wenn wir so sagen wollen, und auf die Straße tragen, um von anderen gesehen zu werden. Das, was die Pharisäer getan haben, und sie haben die Anerkennung von Menschen gesucht. Und Jesus sagt seinen Jüngern hier, habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Das ist auch eine Versuchung für uns, es zu tun. Wenn wir ehrlich sind, wir lieben die Anerkennung von anderen Menschen. Und wir wissen, dass unser Herz krank ist. Ich glaube, dass es aus uns selbst, in uns selbst, dass es uns nicht möglich ist, völlig mit ungeteilten Herzen vor den Herrn zu leben, ihm mit völlig ungeteilten Motivationen zu dienen. Ich glaube nicht, dass wir das alleine ohne seine Hilfe können, ohne den Heiligen Geist, der uns beisteht. Wenn wir ehrlich sind, wir wären tolle Pharisäer gewesen. Und deshalb, statt dass wir stolz runterschauen auf die Pharisäer, ich denke, es ist besser, dass wir beten und dass der Heilige Geist unsere Herzen erforscht und ans Licht bringt, wo unsere Herzen geteilt sind. Wo unser Leben nicht mit dem übereinstimmt, was wir äußerlich zu sein scheinen. Und so, wenn Gott uns diese Dinge aufzeigt in unserem Leben, dass wir sie vor ihm bringen können und um seine Hilfe bitten können und diese Dinge in Ordnung bringen können. Und dass er uns heilt, unser Herz heilt. Was war das Problem hier der Pharisäer? Was ist so oft unser Problem? Das Problem ist wieder im Herzen. Das Problem ist, dass das Herz, dass die Liebe auf das falsche Objekt ausgerichtet war. Also es geht wieder um das Herz. Sie haben den Herrn nicht von ganzem Herzen geliebt. Da war Konkurrenz für den Herrn da in ihrem Herzen. Und das waren sie selbst. Sie sind sich nicht selbst gestorben. In Matthäus 23 lesen wir, dass Jesus von ihnen sagt, dass sie alle ihre Werke tun, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Sie lieben den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in der Synagoge und die Begrüßung auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Das war die tiefste Wurzel von dieser Heuchelei, von diesem Pharisäertum. Es war Selbstgerechtigkeit, Selbstsucht, Verlangen nach Ehre, nach Lob, nach Anerkennung von Menschen, letztendlich Stolz. Und das hat letztendlich diese Liebe zu Gott verdrängt in ihrem Herzen und hat ihn vom Thron in ihrem Leben gestürzt. Das hat sehr wörtlich dazu geführt, dass sie Jesus, den Messias, gekreuzigt haben, statt sich selbst zu kreuzigen und sich selbst zu verleugnen. Und es ist immer so, einer von uns beiden muss sterben oder einer wird auf der Strecke bleiben. Entweder sind es wir selbst oder es wird der Herr sein. Sie hatten ein geteiltes Herz und das führte zu einem gespaltenen Leben. Das führte zu geistlicher Prostitution. Zweimal sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn er von den Pharisäern spricht, er sagt, ihr sollt nicht sein wie die Heuchler. So hat er sie bezeichnet. Das griechische Wort für Heuchler hier ist das Wort Hypokrites. Damit wurden die Schauspieler bezeichnet im griechischen Theater, die Masken getragen haben, so übertriebene Masken, um die Gefühle übertrieben darzustellen. Waren Menschen, die Masken getragen haben. Das ist, was Heuchler tun. Sie geben vor, anders zu sein nach außen, als sie in Wirklichkeit sind. Pharisäer waren scheinbar fromme Menschen, die Gott hingegeben waren, die wirklich geistlich waren. Aber in Wirklichkeit haben sie sich nur selbst geliebt. Und das war die Wurzel von all diesem Übel, von all diesem Heucheln. Ihre Geistlichkeit war nur ein Schauspiel, um Applaus von den Menschen zu bekommen. Die traurige Konsequenz davon ist, wenn wir Heuchler sind, wenn wir geteilte Herzen haben, wenn wir falsche Motivationen haben. Konsequenz davon ist erstens, dass wir kein Licht sind. Kapitel 5 im Vers 16 hat Jesus seinen Jüngern gesagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wenn wir heucheln, wird nicht Gott verherrlicht. Wir rauben Gott die Ehre. Und die zweite Konsequenz ist, wir berauben uns selbst. Wir berauben uns selbst und um unseren himmlischen Lohn. Jesus sagt, habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Im 1. Korintherbrief im Kapitel 3 lesen wir, dass wir alle vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen werden. Und da werden unsere Werke geprüft werden. Und die Werke, die wir mit der richtigen Motivation getan haben für Jesus, aus Liebe für ihn oder aus Liebe zu ihm, für die werden wir belohnt werden. Aber für all die Werke, die wir aus der falschen Motivation heraus getan haben, um uns selbst darzustellen oder aus selbstsüchtigen, aus falschen Motiven, die werden verbrennen. Das werden Werke sein, die nicht ewig Bestand haben. Jesus zitiert an dieser vorher zitierten Stelle in Matthäus 23, da sagt er, wer sich selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Es ist eine traurige Sache, wenn wir Dinge, gute Werke tun, um von Menschen gesehen zu werden, aus der falschen Motivation, dann tauschen wir unseren himmlischen Lohn vom Vater gegen den Applaus von Menschen ein. Und das ist kein gutes Geschäft. Das ist ein sehr schlechtes Geschäft. Wenn wir unsere Werke mit falschen Motiven tun, dann ist es ein Verlust für das Reich Gottes und ein Verlust für uns selbst. Also Motivation, das, was uns treibt, das ist wichtig. Eine Tat kann nach außen hin völlig gleich aussehen und doch vollkommen unterschiedliche Resultate nach sich ziehen, je nachdem, was unsere Motivation war, warum wir sie getan haben. Wieder darauf kommt es an, auf das Herz. Nicht nur, was wir tun, sondern auch warum. Das ist der Punkt, wo Jesus weitergeht als die Gerechtigkeit der Pharisäer. Jesus hat uns das allgemeine Prinzip gegeben und jetzt wird er uns in drei Bereichen das anwenden oder illustrieren. Vers 2, der erste Bereich sind Almosen. Oder wir könnten es vielleicht ein bisschen weiter ausdehnen und sagen, gute Werke unser Dienst. Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Straßen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ursprünglich haben sie im Tempel eine Kammer gehabt, wo ein Opferkasten stand. Da wurde übrigens die Posaune genannt. Und dort konnten die Menschen hingehen und ihre Almosen, ihre Gaben für die Armen, für die Bedürftigen reinwerfen, anonym. Und dann später sind die Armen dorthin gekommen und die Gaben wurden verteilt. Aber mit der Zeit ist das den Pharisäern zu wenig spektakulär geworden. Und sie haben begonnen, so kleine Posaunen mit sich rumzutragen, so kleine Trompeten. Und sie haben sich auf der Straßenecke hingestellt und haben in die Posaune geblasen. Und dann haben sich die Armen, die Bedürftigen um sie versammelt. Und sie haben ausgeteilt auf der Straße, sodass jeder sie sehen konnte. Die Leute haben gesagt, oh, ihr seid so gerecht, ihr seid so großzügig. Und Jesus sagt, das ist ihr Lohn. Wenn wir geben, wir werden immer belohnt werden. Die Frage ist, was willst du als Belohnung? Und von wem willst du sie haben? Willst du einen feuchten Händedruck von Menschen? Oder ein Klopfen auf die Schulter? Oder willst du vom Vater hören, gut gemacht, du guter und du treuer Knecht, seine Belohnung empfangen? Wo blasen wir unsere Posaunen? Wahrscheinlich nicht wörtlich, aber vielleicht erzählen wir anderen in einer Art und Weise von dem, was Gott in unserer Mitte tut, so dass nicht betont wird, dass es Gottes Werk ist und seine Gnade, sondern es betont, wie toll wir sind, um geistlich vor den anderen Menschen dazustehen. Ihr sagt, wenn das deine Motivation ist und sie klopfen dir auf die Schulter, genieß es, weil es ist alles, was du bekommen wirst. Es war deine Belohnung. Und Jesus sagt hier nicht, dass wir nie gesehen werden sollen oder dass Menschen nie bemerken sollen, was wir für den Herrn tun. Das sagt er nicht. Aber er hat vorher gesagt, dass unser Licht, unsere guten Werke so vor den Menschen scheinen sollen, damit unser Vater verherrlicht wird und nicht wir. Kommt auf die Motivation an. Das ist die entscheidende Frage ist, was ist deine Motivation dafür, für das, was du tust? Was ist unsere Motivation für das, was wir tun? Dass wir Musik machen oder die Lieder, die wir schreiben oder die CD, die wir aufnehmen oder den Dienst, den wir tun oder die guten Werke, die Spenden von mir aus, die wir geben. Was ist unsere Motivation dafür? Ist es zur Ehre Gottes, weil wir ihn lieben oder weil wir das Lob von Menschen wollen? Oder von mir aus eine Abschreibungsmöglichkeit von den Steuern? Oder Selbstverwirklichung? Was ist unsere Motivation? Guter Test ist zu fragen, was tun wir, wenn wir keine Anerkennung bekommen von den Menschen für das, was wir tun. Wenn wir unsere Spenden nicht von den Steuern abschreiben können. Wenn wir nicht gelobt werden. Was tun wir dann? Das zeigt uns, wo unser Herz wirklich ist. Tun wir es trotzdem, weil wir den Herrn lieben? Oder, ist es uninteressant, weil uns niemand sieht? Vielleicht sind wir sogar eingeschnappt. Bekomme den Dank, die Anerkennung, die mir gebührt. Zweiter Bereich ist Gebet. Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Die Pharisäer haben dreimal am Tag gebetet, um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 3 Uhr nachmittags. Und da ist an und für sich nichts Falsches dran. Es gibt Platz für gemeinsames Gebet, es gibt auch einen Platz, um laut zu beten. Das sind alles gute Dinge. Das Problem war, sie haben es getan, nicht um den Herrn zu suchen, sondern um von den Menschen gesehen zu werden und um Anerkennung von ihnen zu bekommen. So wie der kleine Junge, der gebetet hat und laut zu Gott geschrien hat und gesagt hat, lieber Gott, bitte gib mir ein ferngesteuertes Auto. Der Papa hat den Kopf zur Tür reingesteckt und hat gesagt, du Junge, warum schreist du so? Gott ist nicht schwerhörig. Ja, Gott nicht, aber die Oma und die ist im Nebenzimmer. Wir können beten, um von anderen gehört zu werden. Pharisäer sind an den Straßenecken stehen geblieben und haben lange, blumenreiche Gebete gesprochen. Sie haben so impliziert, wir sind so heilig, dass wir es nicht mal bis in die Synagoge schaffen, um zu beten. Genauso wir können beten, um andere Menschen zu beeindrucken. Oder manchmal zu anderen zu predigen, während wir beten. Oder bist du je in ein Gebetstreffen gegangen, wo du dir gedacht hast, hey, eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich sollte mich wieder mal blicken lassen. Nee. Wenn das deine Motivation war, sobald jemand sagt, schön, dass du wieder mal da bist, es war deine Belohnung. Vers 6, Jesus sagt, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Gebet ist ein persönliches Gespräch zwischen dir und deinem Vater. Es ist kein Werbemedium, um vor den Geschwistern als der Superheilige sich darzustellen, sich zu präsentieren. Vers 7, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Redens willen erhört werden. Und wir kennen das, die Buddhisten rennen mit so Gebetsmühlen herum und glauben, wenn sie da ständig lange beten, wird Gott sie erhören deswegen. Und auch wir können manchmal zu unserem Vater kommen und plappern. Wir können das Vaterunser beten oder komm, Herr Jesus, sei unser Gast und Segen, was du uns beschert hast. Wir können diese Dinge beten, runterplappern, ohne ein einziges Mal nur an Gott zu denken. Und nicht, dass diese vorformulierten Gebete falsch sind in sich, aber oder Wiederholungen im Gebet. Sie sind nicht an und für sich falsch. Sie können ein Segen sein, wenn wir sie bewusst beten. Aber nicht nur, wenn wir sie plappern und dann glauben, wir können uns was von Gott verdienen oder das gefällt Gott. Es ist wertlos, wenn wir sie nur runterplappern. Manchmal haben wir diese Vorstellung, je länger unser Gebet ist, desto eher wird Gott uns erhören. Und desto geistlicher sind wir. Und es gibt sogar diejenigen Lehre im Leib Christi, die lehren, dass du Gott ganz genau beschreiben musst, was du haben willst, weil sonst kann es dir nicht geben. Ich habe mal ein Buch gelesen von so einem Prediger und er hat erzählt, dass er um ein Fahrrad gebeten hat und es nie bekommen hat. Und dann irgendwann hat er Gott gefragt, warum gibst du mir nicht das Fahrrad, worum ich dich bitte? Und Gott hat gesagt, na, du hast mir nicht gesagt, welche Marke du haben willst oder welche Art von Fahrrad. Das ist ein ziemlich kleiner Gott. Nee, Vers 8. Gott sagt, seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir müssen Gott nicht informieren oder überreden oder beeindrucken mit unseren Gebeten. Wir müssen nur einfach zu ihm kommen, ihm unser Herz ausschütten. Er weiß, was wir brauchen. Und er weiß, wie wir es meinen, selbst wenn wir nicht die gewähltesten Ausdrücke finden oder uns so toll ausdrücken können. Aber Gott sieht unser Herz, er weiß schon, bevor wir bitten, was wir brauchen. Er mag einfach, wenn will seine Kinder zu ihm kommen. Er liebt die Gemeinschaft mit uns. Wir haben die Tendenz, Gebet zu etwas Komplizierten zu machen, diese Formeln zu suchen. Und wenn ich so und so bete mit der Formel, dann ist es wie bei einem Automaten, wo ich das Geld reinschmeiße und dann kommt die Cola-Dose raus. Machen Gebet kompliziert. Jesus sagt uns, halt das Gebet einfach. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und das nächste steht bei manchen in der Anmerkung: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Jesus sagt uns nicht unbedingt, dass wir dieses Gebet wörtlich beten sollen. Obwohl auch das ein Segen sein kann, wenn wir es bewusst tun. Ich glaube, es ist vielmehr ein Modellgebet. Und es ist interessant, ich habe in meiner Übersetzung die Worte gezählt. Es sind 72 Worte. Kann man wahrscheinlich in weniger als einer Minute beten, dieses Gebet. Es ist ein sehr kurzes Gebet. Wieder, wir haben diese Tendenz, je länger unser Gebet ist, desto geistlicher sind wir. Und wir fühlen uns sogar schuldig, wenn wir nicht lang genug beten, wenn unser Gebet nur kurz ist. Jesus sagt uns, betet kurz, betet einfach. Macht das Gespräch mit eurem Vater nicht kompliziert. Es ist befreiend, dieses Gebet zu sehen. Wenn wir die Gebete in der Bibel ansehen, dann sehen wir das immer. Die sind kurz und auf den Punkt gebracht. Direkt zur Sache. Wir müssen nicht lang rumschwafeln, Gott informieren, Gott die verschiedenen Möglichkeiten präsentieren, die er hat. Darum geht es nicht. Schauen wir uns dieses Modell an, was Jesus uns gibt. In Vers 9, das erste Wort ist das Wort unser. Und seht hier, dass alle Pronomen in diesem Gebet in der Mehrzahl stehen. Das heißt, wir haben hier das Bild von jemandem, der in seiner persönlichen Gebetszeit zu Gott kommt, aber der sich mit dem Leib verbunden fühlt, der andere auf dem Herzen hat. Und wir wissen, das war eines der größten Probleme der Jünger. Die haben sich gestritten, wer der Größte ist. Der Herr sagt, ihr seid gemeinsam mein Leib und liebt einander, dient einander. So sagen wir unser Vater. Unser, wir erkennen das an, wir sind ein Leib. Wir sind miteinander verbunden, wir können nicht alleine überleben. Und wir erkennen das an, ja Gott, das ist dein Plan für mich. Jesus setzt es voraus, dass seine Jünger in den Leib eingebunden sind. Ich habe es schon oft gesagt und ich muss euch das nicht sagen, weil ihr seid eh hier. Aber diese Christen, die sagen, oh, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine anderen, ich und der Herr, das ist nicht Gottes Plan, das ist nicht Gottes Wille. Und denen geht es meistens auch geistlich nicht besonders gut. Unser Vater, das ist Gottes Plan für uns, sein Leib. Das ist eine gute Angewohnheit, im Plural zu beten. Wenn du für dich betest, bet für die anderen. Für dasselbe, wofür du für dich betest. Sagst, Herr, zieh mich näher zu dir, bet, Herr, zieh uns näher zu dir. Sprechen Gott hier, oder in diesem Gebet spricht Jesus den Vater hier zuerst als Person an. Das heißt, unser Vater. Persönlich, unser Vater. Unser Vater, das war ein Schock für die Juden, die zugehört haben. Im Alten Testament, sie haben zu Gott gebetet als Elohim, dem starken Gott, oder El Shaddai, dem allmächtigen Gott. aber nicht zu ihm gebetet als Vater. Das Wort Vater hier ist das Wort Abba, Papa. Sehr zärtlicher, persönlicher Ausdruck. Was ist passiert? Hat Gott sich verändert? Nein, er ist noch immer der allmächtige, der starke Gott. Was sich verändert hat, das sind wir. Das ist unsere Beziehung zu ihm. Wir lesen im Johannesevangelium im Kapitel 1 im Vers 12, so viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In Jesus sind wir Kinder Gottes, in Jesus sind wir in seiner Familie. Wir dürfen uns ihm als seine Kinder nahen. Eine ganz besondere Beziehung mit besonderen Rechten, mit besonderer Aufmerksamkeit. Die Väter wissen das, wenn das Baby schreit oder die Kinder schreien, haben gleich unsere Aufmerksamkeit. Wir beten unser Vater, ist persönlich. Wunderbare Beziehung, die wir zu Gott haben können. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, das heißt über allem, der Allmächtige, der Allweise, der allgegenwärtige Gott, unser Schöpfer. Wenn wir bis daher beten, gibt es noch irgendwelche Probleme, nachdem wir das gebetet haben. Wir kommen zum allmächtigen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und auch dazu ist unser Vater, wir dürfen als seine Kinder zu ihm kommen. Und das drückt diese Dinge, die Probleme in meinem Leben auch ins rechte Licht. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und ich komme auch in Ehrfurcht. Ja, er ist mein Papa, aber er ist auch Gott. Er ist im Himmel. Und nachdem er bewusst ist, mit wem ich spreche, kommt Anbetung. Geheiligt werde dein Name. Das heißt, geachtet oder geehrt als der heilige Gott. Geheiligt werde dein Name. Ich bete ihn an für das, wer er ist und was er ist und wie er ist. Der Name in der Bibel, das ist immer viel mehr, als wir erstmal so drunter verstehen. Wenn hier vom Namen Gottes oder vom Namen Jesu die Rede ist, dann spricht es auch von seiner Natur, von seinem Charakter. Und Gott hat sich uns offenbart. Er hat sich Mose offenbart, als Mose gebetet hat, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Und der Herr ist an ihm vorübergegangen und hat seinen Namen vor ihm ausgerufen, seine Natur. Der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Und Mose Reaktion darauf war, da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. 2. Mose, Kapitel 34. Geheiligt werde dein Name. Wie wunderbar unser Gott ist, wenn wir darüber nachdenken, was wir ist und was er für uns getan hat. Dass er gnädig ist und barmherzig und unsere Schuld nicht zurechnet. Langsam zum Zorn, aber reich an Gnade. Gott, der uns segnen will, dann kann ich gar nicht anders, als ihn anzubeten. Zu sagen, Herr, ich will dich heilig halten in meinem Leben. Ich will dich ehren. In meinem Herzen. Und Herr, ich habe diesen Wunsch nicht nur in meinem Leben, sondern geheiligt werde dein Name. Seht ihr, wenn wir über Gott nachdenken, dann werden wir ein bisschen begeistert. Brennt das Feuer in unserem Herzen und das Gebet wird leidenschaftlicher, zuversichtlicher hier. Als nächstes Gebet um seinen Willen. Schau noch immer auf ihn, er hat Priorität. Dein Reich komme. Seid ihr je ein bisschen frustriert mit unserer Regierung? Dein Reich komme. Ich kann kaum darauf warten, bis er seine Regierung über die ganze Welt antreten wird. Und wir beten, dein Reich komme mehr und mehr. Und das ist auch persönlich. Dein Reich komme. Herr, ich will, dass du über mich herrschst. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich unterwerf mich dir. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott. Es geht im Gebet nicht darum, Gott zu manipulieren oder zu dirigieren, so wie manche das predigen, sondern es geht darum, in Einklang zu kommen mit ihm und seine Stimme zu hören und dann seinem Willen gemäß zu bitten und verfügbar zu sein für ihn. Und sein Wille ist immer in Einklang mit seiner Natur, mit seinem Charakter. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist liebevoll. Und deshalb beten wir im Einklang mit seinem Willen, mit seiner Natur. Johannes sagt uns im ersten Johannesbrief, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen beten. So befreiend, nach seinem Willen zu beten, in seinem Willen zu ruhen, zu sagen, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe in meinem Leben. Gott, ich weiß, dass du mein Vater bist und dass du mich liebst und ich vertraue dir. Du weißt am besten, was ich brauche und was gut für mich ist und ich kann darin ruhen. Weil ich weiß, wenn ich nach seinem Willen bitte, dann werde ich es bekommen. Und wenn ich nicht nach seinem Willen bitte, dann werde ich es nicht bekommen. Dann weiß ich, das wäre nicht das Beste für mich. So können wir die Freiheit haben zu beten. Herr, dein Wille geschehe. Und Vater, wir sind manchmal ein bisschen blöd, unterscheiden deinen Willen nicht so gut. Vater, was nicht nach deinem Willen ist, dann gib mir das nicht. Wenn ich alles bekommen hätte, warum ich schon gebeten habe, das wäre ein Chaos, eine Tragödie. Wenn Gott in seiner Barmherzigkeit gibt uns nicht alles, worum wir bitten, sondern nur das, was gut für uns ist, nur das, was wir brauchen, was nach seinem Willen ist. Und sein Wille ist, uns zu segnen. Er will das Beste für uns. Und nachdem wir um seinen Willen gebetet haben, dann können wir ihm unsere Anliegen bringen. Und wir beten unser tägliches Brot, gib uns heute. Und das inkludiert alles, was wir brauchen, physisch, materiell, emotional, geistlich. Meistens brauchen wir ihn. Er ist das Brot des Lebens. Aber auch wir können für alles beten, was wir für diesen Tag brauchen. Gott kümmert sich um Kleinigkeiten. Gott ist besorgt um die Details in unserem Leben und wir dürfen ihn darum bitten. Ja, Jakobus sagt uns sogar, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir dürfen kommen mit diesen Kleinigkeiten, mit diesen praktischen Dingen. Seht auch, dass es unser tägliches Brot ist. Wir beten unser tägliches Brot, gib uns heute. Warum täglich? Wäre es nicht effektiver, wenn wir kommen würden und sagen, das Brot für den nächsten Monat, gib uns heute. Zwei Probleme. Das erste ist, wir würden heute alles essen. Und das zweite ist, das, was wir am nötigsten brauchen, wie gesagt, ist er. Und wir brauchen diese tägliche Gemeinschaft mit ihm. Und Gott will täglich von uns hören. Jesus will tägliche Gemeinschaft mit uns haben. Als nächstes beten wir und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Wir bekennen ihm unsere Schuld, unsere Sünden und nehmen seine Vergebung an. Dafür im 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es ist wunderbar, wir können jeden Tag einen Neubeginn haben mit Jesus. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Wenn er uns so viel vergeben hat, dann gibt es keinen Raum in unserem Leben, Vergebung anderen vorzuenthalten. Gerade wo wir vorher gebetet haben, dein Wille geschehe. Es gibt einfach keinen Platz dafür. Und der Herr weiß, dass das der Bereich war, wo seine Jünger die größten Probleme haben. Interessanterweise ist das der einzige Bereich dieses Gebets, den er ein bisschen weiter kommentiert, im Vers 14 und 15 hier. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Vergebung ist keine Option für die Jünger Jesu, das ist Pflicht. Es ist sein Wille. Es ist sein Wille, weil er will, dass wir frei sind. Wir sehen uns so gern als Opfer. Na, der und der hat mir Unrecht angetan und als Kind, ich wurde zu heiß gebadet. Deswegen verhalte ich mich heute so selbstsüchtig. Oh, ich bin ein Opfer. Nein, wenn wir vergeben, dann gibt es keine Opfer. Dann kann ich kein Opfer sein. Wer vergibt, kann kein Opfer sein. Wenn wir nicht vergeben, dann sind wir die Einzigen, die wir verletzen und die zerstört werden. Das sind wir selbst. Wie die andere Person, auch wenn sie uns verletzt hat. Ob wir der vergeben oder nicht, das wird okay. Es wird nicht die Welt für sie ausmachen. Aber für uns macht es einen Unterschied, ob wir bitter werden oder ob wir frei sind in Jesus. Und diese freie Kommunikation mit dem Vater haben. Und weiter lieben können, von ihm empfangen können. Obwohl andere uns vielleicht Unrecht angetan haben und obwohl sie vielleicht nicht kommen und sagen, bitte verzeih mir. Wir sollen trotzdem vergeben, in unserem Herzen. Wir können es nicht aussprechen, wenn die anderen uns nicht um Vergebung bitten, aber in unserem Herzen müssen wir trotzdem vergeben. Um unsere eigenen Gesundheit willen. Jesus will, dass wir heil sind, dass wir frei sind. Deswegen, wenn du heute irgendeine Bitterkeit mit dir rumträgst oder noch unversöhnt bist mit irgendeinem Menschen, bring sie noch, bevor du weggehst, zu Jesus und vergib. Er will, dass du frei bist. Als nächstes sehen wir Gebet um Führung und um Schutz. Und führe uns nicht in Versuchung. Oder das Wort Versuchung kann auch Prüfung bedeuten. Es ist ein demütiges Gebet. Herr, ich erkenne meine Schwäche an. Führe mich nicht in Prüfungen. Wir kommen nicht stolz vor Gott und beten, Herr, prüfe mich, ich bin dein Elitesoldat. Zeig dir, wie toll ich bin. Nein, Herr, hab Erbarmen, führe mich nicht in Versuchung. Und wenn ich das gebetet habe und der Herr führt mich trotzdem durch eine Prüfung, dann weiß ich, er hat es zugelassen. Und er wird nicht zulassen, dass ich über mein Vermögen versucht werde. Aber ich glaube, wir können so viele Versuchungen vermeiden, wenn wir vorher beten und wir sagen, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Herr, ich weiß, dass mein Herz böse ist, dass mein Herz sündig ist. Herr, zeig mir diese Bereiche auf, die du ändern willst und hilf mir, damit umzugehen, bevor diese Dinge in meinem Herzen zu einer Versuchung werden. Herr, führe mich nicht in Versuchung. Sondern errette uns von dem Bösen. Gebet um geistlichen Schutz. Und es endet mit Lobpreis. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist wichtig, dass wir das beten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nicht nur, dass wir ruhen darin, dass Gott der Herr aller Herren ist, der Herrscher, sondern wir werden auch so versucht in diesen Bereichen, so wie Jesus versucht wurde in diesen drei Bereichen. Unsere Tendenz ist, wir wollen unser Reich bauen. Wir wollen unsere Macht erweitern. Wir wollen Ehre für uns selbst. Deswegen ist es gut, wenn wir täglich beten. und sagen, Herr, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So soll es sein. Anbetung. Ist wichtig, wenn wir Gott anbeten, dann nehmen wir den richtigen Platz ein. Und dann werden auch all diese anderen Dinge, meine Sorgen, mein Besitz, das Zeug in meinem Leben, das wird den richtigen Platz haben, den richtigen Stellenwert und wir werden die richtige Perspektive haben. Wir leben in einer Generation, die in zunehmendem Maße gelangweilt ist und deprimiert und unglücklich. Und wisst ihr warum? Weil wir zu sehr auf uns selbst schauen, zu sehr auf uns selbst fixiert sind. Und Anbetung ist die beste Medizin. Sie auf Gott schauen. Dann kriegt unser Leben die richtige Perspektive. Der letzte Bereich, den Jesus hier anspricht, ist Fasten. Fasten heißt, ich versage mir die Nahrung, um Gott zu suchen oder um Gott zu dienen. Kann die Nahrung sein oder was anderes. Fasten muss nicht unbedingt heißen, nicht zu essen. Es kann alles sein, was ich aufgebe, um Gottes Willen. Es kann Essen sein, um ihn zu suchen für eine Zeit lang. Nicht zu lang, dann verhungern wir. Ich glaube, die Gefahr ist keiner von uns gefährdet. Besonders nicht nach Weihnachten. Es kann Essen sein, kann Hobby sein, vielleicht irgendwelche Luxusartikel, das zweite und dritte Auto. Kann Zeit sein, meine Freizeit, die ich opfer. Vielleicht Fernsehen. Wenn ich faste, sage ich Nein zu mir selbst, verleugne ich mich selbst und sage Ja zu Gott. Und das sollte mir Freude bringen. Vers 16. Wenn ihr aber fastet, so sieht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Pharisäer haben ihre Kleider zerrissen, haben Asche auf den Kopf gestreut, so traurig dreingesehen, wie sie nur möglichst konnten, damit alle gesehen haben, was für große Opfer sie für Gott bringen. Manchmal tun auch wir das und wir jammern, wie viel uns unser Dienst für den Herrn kostet und wie viel wir für Gott tun, wie viel wir aufopfern und wie schwer das ist, wie arm wir sind, dass wir Gott dienen dürfen. Hey, wenn es so eine Last für dich ist, dem Herrn zu dienen, dann vielleicht ist das, was du tust, nicht deine Berufung. Wenn es so eine Last ist. Oder vielleicht dienst du aus falscher Motivation. Das kann auch ein Grund sein. Hey, wenn es so eine Belastung für dich ist, tu was anderes. Oder hör auf zu jammern. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Hey, wenn du jammerst, um Mitleid von Menschen zu bekommen, Glückwunsch. Das ist alles, was du je bekommen wirst dafür. Das ist ein bisschen mager für unseren Dienst für den Herrn. Ich will mehr hören. Ich will hören, dass er zu mir sagt, gut gemacht, du treuer und guter Knecht, tritt ein in mein Reich. Und ich möchte himmlische Schätze sammeln. Ist irgendwie leer, das Schulterklopfen von Menschen oder das Mitleid von Menschen. Keine gute Investition. Jesus sagt, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, lass dir das nicht anmerken, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Gott wird uns belohnen. Deswegen vertausch den Lohn Gottes nicht gegen irgendein billiges Mitleid von Menschen. Er sieht alles. Und er sagt, Jesus sagt, für jedes kleine Glas Wasser, das wir jemand anderen um seinetwillen geben, werden wir belohnt werden. Gott sieht und er hört. Aber er lässt sich nicht beeindrucken von unserem äußeren Trara und Pomp und wie wir uns vor den Menschen präsentieren, sondern er sieht unser Herz. Darum geht es ihm. Wahre Gerechtigkeit, wahre Heiligkeit ist Heiligkeit im Herzen. Lass uns das zu unserem Ziel machen für das nächste Jahr. Dass wir Menschen sind, die im Herzen Jesus ähnlicher werden. Lass uns beten. Jesus, wir kommen vor dich. Es ist am Ende dieses Jahres und Jesus, wir kommen mit Demut und wir bekennen dir, dass wir so oft nicht mit der richtigen Motivation dienen. Und dass wir so oft plappern, wenn wir beten und unsere Herzen in Wirklichkeit weit weg sind. Und Herr, dass wir so oft jammern, wenn es uns was kostet, dir zu folgen oder dir zu dienen. Und Herr, wir bitten dich um deine Gnade. Wir wissen, du bist ein barmherziger Gott, ein guter Gott. Und Herr, wir bekennen dir, dass wir es ohne deine Hilfe, ohne deinen Heiligen Geist nicht schaffen. Ich danke dir, dass du uns lehrst, wie wir beten können. Danke, Herr, dass du bei uns bist und danke, dass du der bist, der du bist, Herr. Und wir bitten dich für dieses kommende Jahr. Mach uns dir ähnlicher und reinige unsere Herzen. Zeig uns diese Dinge auf, Herr, wo wir in unserem Leben noch Heuchler sind, dass wir diese Dinge bereinigen können. Und Herr, wir wünschen uns, das reine Herzen zu haben vor dir und wirklich Menschen zu sein, die dir gefallen. Nimm all unsere Menschenfurcht weg und diesen Wunsch vor Menschen zu gelten und Ansehen und Stolz, Herr. Mach uns zu Menschen, die leidenschaftlich verliebt sind in dich, Herr Jesus. Und deren einziges Ziel ist, dir zu gefallen und dich zu ehren. Herr, im tiefsten unseres Herzens wünschen wir uns es wirklich. Wir wollen wirklich beten, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.